Willkommen zu The Mental Playbook, deinem Podcast rund um mentales Coaching und Selbstbewusstsein im Sport. Hier sprechen Mai und Chris, also wir beide, über Strategien, Herausforderungen und praktische Übungen, um dich mental zu stärken, von Kopf bis Herz. Egal, ob du selbst aktiv bist, ein Team leitest oder einfach Inspiration suchst, hier bist du genau richtig. Also, lass uns loslegen und deine mentale Power entfesseln.
Na dann, schieß mal los. Neues Jahr, neues Glück. Ja, Nummer zwei.
Okay. Kennst du das, dass man sich Dinge vornimmt und Schwierigkeiten hat, sie anzugehen oder umzusetzen?
Das Angehen und Umsetzen tatsächlich nicht, aber das Durchhalten.
Okay, weißt du, das finde ich jetzt total spannend, dass du das sagst, weil ich habe nämlich auch eher, also so ein Thema in meinem Leben, ich habe auch überlegt, eher nicht, weil ich mir immer so die Sachen auch raussuche, die ich wirklich machen will. Ich habe dann auch Bock, mir fällt das Umsetzen dann relativ leicht. Durchhalten ist doch mal eine andere Sache, das stimmt schon, das ist nochmal eine zweite Kategorie, aber ich habe da echt Ausdauer. Ich habe das aber häufig als Thema im Coaching durchaus, dass das ist fast so ein Lehrbuchfall. Eine Klientin erzählt ihr von Wünschen und Zielen und Dingen, die sie sich vornimmt, die sie unbedingt umsetzen möchte. Und das können Jahresziele sein, das können Saisonziele sein, das können auch Monatsziele sein. Also einfach eine To-Do-Liste mit Wünschen. Diese Wünsche sind auch in der Regel irgendwie mit Träumen, mit Ideen, mit, das wäre schön, wenn sich mein Leben so entwickelt oder wenn ich, also auch mit Erfolgen, also auch mit vielleicht sportlichen Themen, vielleicht auch mit beruflichen Themen verbunden. Ne? Ich will immer Startelf spielen, dann möchte ich gerne auch von einem anderen Verein entdeckt werden, dann möchte ich in die zweite oder erste Bundesliga wechseln und einen Profivertrag bekommen. Aber auch beruflich sowas wie, ich will vielleicht eine Ausbildung oder eine Fortbildung machen oder ich will noch studieren, ich will vielleicht eine Coaching-Ausbildung machen und mir da was aufbauen, solche Dinge. Und dann geht der Lehrbuchfall weiter und es hört sich alles gut an und das passt auch irgendwie total gut. Also so vom Zuhören denkst du auch, ja, das stimme ich, das passt, ist auch mit Begeisterung dabei. Und dann sieht man sich, ich weiß nicht, vielleicht 2 Wochen später wieder und dann sagt sie, ich habe nichts davon angefangen. Also wir haben vielleicht sogar in der Stunde erste Schritte besprochen, die sie jetzt tun könnte, um ins Handeln zu kommen. Ne? Dabei unterstützt man ja auch und da unterstützen wir auch im Coaching mit Ideen, also indem wir das auch visualisieren, aber indem wir auch wirklich über Handlungsumsetzungen sprechen. Da irgendwie vielleicht hast du das Gefühl, einen guten Plan entworfen, der schien auch in dem Moment sehr zu passen und man sieht sich 2 oder 4 Wochen später und sie sagt, ich habe nichts davon gemacht, nichts, obwohl die in dem Moment Feuer und Flamme war. Und dann sitzt du da vielleicht davor, also ich würde mal sagen, so am Anfang deiner Coaching- oder Therapiekarriere sitzt du auf der Seite von Coach oder Therapeutin davor und denkst, okay, wo ist der Fehler? Was haben wir falsch gemacht? Aber die Wahrheit ist, dass ich glaube, da ist gar nichts falsch gemacht worden. Das hat in dem Moment wirklich alles gepasst. Das Gefühl stimmt auch. Ne, weil wir immer damit arbeiten, welches Gefühl löst der andere in uns aus und dieses Gefühl von Stimmigkeit, das gleiche ich ja in so einem Moment auch ab, das hatte seine Berechtigung, sondern wir sind jetzt auf eine Blockade gestoßen. Und die Blockade ist auch voll am Wirken, weil sonst hätte die Klientin ja alles angefangen umzusetzen und würde jetzt berichten, wie sie auf dem Weg ist und was sie dabei für Erfahrungen gemacht hat. Und natürlich gibt es dabei auch Anpassungen, manche Pläne werden wieder verworfen, das ist ganz normal in dem Prozess. Aber nichts davon ist passiert. Es ist einfach vollkommen, also in der Psychologie sagen wir, was ist jetzt hier quasi das Problem, das wir erkennen, wenn wir es benennen müssen, eine Blockade. Das ist so die Thematik, die ich eher öfter höre. Und das ist, da haben auch viele übrigens Angst vor, die mit psychologischem Bereich arbeiten, dass Klientinnen so eine Blockade haben oder entwickeln. Weil wäre ja viel einfacher, man hat ja so einen tollen Plan entworfen, wenn die das jetzt mal alles schön umsetzen würden. Dann kann es sein, dass das in der Person von Coach oder Therapeutin noch das Gefühl auslöst, versagt zu haben vorher. In dieser Sitzung von, wir haben so einen tollen Plan gemacht. Wodurch dann in der Person von Coach oder Therapeutin eine Blockade entstehen kann, überhaupt über eine Blockade nachzudenken. Und dann gibt es Coaches und Therapeutinnen, die dann anfangen, sehr stark auf die Person einzureden. Und ich finde immer so ein, das Mindset muss nur stimmen, du musst es nur wollen. So ich finde immer so mit dem Hammer auf den Kopf zu hauen, so ein Gefühl verursacht das in mir, wenn die das machen. Und die Wahrheit ist halt, es geht nicht darum, ein paar tolle Affirmationen zu sagen. Also Affirmationen können tröstlich sein, ne? Aber es geht nicht darum, sich, wenn man eine Blockade hat oder wenn man auf einer strukturellen, körperlichen, somatischen Ebene merkt, da geht was nicht. dann hilft es nicht, auf den Kopf zu hauen mit tollen Affirmationen oder mit einem, der dich da so im amerikanischen Stil quasi anschreibt und vorantreibt. Was viele Mentalcoaches machen, die denken, das wäre Mentalcoaching.
Boah.
Aber Mentalcoaching ist psychologische Arbeit und die funktioniert so nicht. Da hilft es nicht, ein paar motivierende Floskeln rauszuhauen oder jemanden zu bedrängen, sondern was dann hilft, ist, auf diese Körperebene zu gehen. Weil wenn unser Körper etwas fühlt oder nicht fühlt, in dem Fall fehlende Motivation und ein Gefühl von Feststecken, dann heilen wir auch nur über die Körperebene und nicht über Kopf. Es ist zwar schon hilfreich, Dinge zu verstehen, indem man sich vielleicht die Wissenschaft dahinter anguckt, wie beispielsweise eine Wissenschaft über das Nervensystem. Aber damit mein Nervensystem zum Beispiel sicherer wird oder damit eine Blockade sich löst, muss ich auch korrigierende Erfahrungen erleben, sprich erfühlen, sprich mein Körper muss die wirklich erleben und spüren. Das ist das, wo ich schon häufiger mal gesagt habe, wir arbeiten über korrigierende Erfahrungen. Und hier geht es oft um übergeordnet um Sicherheit. Und wenn jemand blockiert, fühlt er sich offenbar nicht sicher genug, seine Träume umzusetzen. Und in der Psychologie ist uns dann auch häufig klar, dass, also der Verdacht liegt sehr nahe, dass wir haben ja ein Bewusstsein und ein Unterbewusstsein. Und im Unbewussten, wenn jemand blockiert, ist es oft das Bewusstsein will das. Also zum Beispiel Startelf spielen und dafür trainieren und einen Bomben-Winterfahrplan abreißen und ne, weil du hast ja ein paar Wochen Zeit, dich vorzubereiten, bevor diese Spieltage wieder losgehen. Und sie siehst dich dann vielleicht blöderweise nur auf dem Sofa sitzen und kommst nicht hoch. So, und dann hast du einen Konflikt in den Inneren, weil dein Bewusstsein will das. Und das passt auch zu dir und das ist dein Weg. Du hast Talent, aber der unbewusste Teil deiner Psyche, der will was anderes. Oder der hat Ängste oder Furcht. Oder der hängt noch an was anderem, was noch betrachtet werden muss. Und es geht darum, das zu erforschen, weil erst wenn uns dieser unbewusste Teil, wenn wir den uns angeschaut haben und ins Bewusstsein geholt haben, ist er integriert. Und dann hört auch dieser Konflikt auf. Und dieses, also immer wenn man so ein Gefühl hat in so einer Situation von Gegenteiligkeit, dann ist das am Wirken, was ich eben erklärt habe.
Sehr interessant tatsächlich. Ich habe da jetzt natürlich diese klassischen Silvester-Floskeln im Kopf, so jetzt erst recht und jetzt mache ich die Ernährung richtig und mache mehr Sport oder weiß ich nicht, ich gucke, dass meine mentale Gesundheit besser wird und so weiter. Jetzt mit den Blockaden, das ist ein saugutes Wort, ne? Und du hast eben gerade gesagt, Problemfindung. Ich habe immer das Gefühl, wenn ich an meine Vergangenheit zurückdenke, gerade so Neujahr, dieser Wechsel, der ist super, super aufgeladen, so energetisch, obwohl auf der anderen Seite, ne, man sagt ja nicht ohne Grund, sind ja die Rauhnächte, ist ja eigentlich immer alles so ein bisschen ruhiger zwischen den Jahren. Obwohl genau diese Ruhe auch herrscht, ne? Und mir ist das jetzt dieses Jahr aufgefallen. Ich habe mir gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, dass ich ab dem 1.1. irgendwas beginne, sondern ich habe gesagt, ich will das jetzt beginnen. Und es ist halt einfach auch egal, wann. Und dann nimmt man schon mal so ein, man entlädt sich so ein bisschen mental. Weil ich mich nämlich auch gefragt habe, hey, warum schaffst du das nicht? Deine Ziele jetzt immer, das schaffst du 6, 8 Wochen vielleicht, aber dann nicht mehr. Und irgendwann im Sommer sitzt du dann zum Beispiel im Bikini am Strand und sagst, boah, Mist, jetzt habe ich es nicht geschafft. Oder du sitzt gerade an der Seitenlinie und sagst, boah, Mann, ich hätte auch ein bisschen schneller sein können oder ein bisschen stärker oder was weiß ich was, ne? Und ich finde dieses Entladen tatsächlich super wichtig, dass man halt auch selbst versucht, in einem positiven Gespräch halt rauszufinden, was genau ist denn jetzt überhaupt diese sogenannte Blockade, ne? Hast du da irgendwie, aber ich weiß nicht, wie ich das bei mir gelöst habe. Ich habe mir gesagt, okay, ich mache das jetzt nicht kurzfristig, sondern langfristig. Das war für mich halt eine erwachsene Entscheidung. Ich habe auch super 35 Jahre lang gescheitert, ne? Und jetzt im 36. nehme ich es mal im Angriff. Ob ich es schaffe, weiß ich nicht. Aber wie kann man denn, also zum einen, wenn man mit jemandem sprechen kann, zum anderen, wenn man vielleicht nicht die Möglichkeit hat, dann sich da vor Augen führen, okay, was genau blockiert mich denn immer? Warum höre ich denn immer an diesem oder jenem Punkt auf? Warum komme ich nicht weiter? Was könnte mir helfen? Wie kann ich mich verhalten? Ne? Außer natürlich so offensichtliche Sachen eventuell.
Was wären aus deiner Sicht so offensichtliche Sachen, bevor ich auf deine Frage eingehe? dir?
So ganz offensichtliche Sachen sind zum Beispiel, ja, ich möchte mich jetzt gesünder ernähren,
Ja.
habe aber jemanden um mich rum, ob jetzt Kollegen oder auch zu Hause Geschwister, Eltern, Partner, die sagen, ja, ist mir egal, ich esse jetzt trotzdem was, ne?
Einmal die Woche ein Cheeseburger.
Nee, das nicht, aber es gibt, also habe ich jetzt auch zu Hause das Thema. Ich habe mit meiner Frau drüber gesprochen und gesagt, hör mal, abends, jeden Abend Chips ist halt einfach für uns beide nicht gut. Ich möchte es nicht mehr und wir haben halt tatsächlich offen drüber gesprochen, ne? Also ein offensichtliches Thema. Ich habe es angesprochen, habe gesagt, hey, wenn du doch was naschen möchtest, mach das doch bitte. Ich esse dann extra langsamer, damit du währenddessen bereits naschen kannst. Also wir haben so eine Regelung für uns gefunden, dass wir halt da mit klarkommen und dass sie nicht meine Lust triggert, jetzt was Süßes zu essen oder so. Ne? Also das meine ich mit offensichtlich. Aber es gibt ja jetzt viel weniger offensichtliche Dinge. Ne? Also wie du es ja jetzt auch angesprochen hast, man startet da voll rein und in Woche 3 geht gar nichts mehr.
Ja, ich denke, dass das, was du eben schon angesprochen hast, du hast ja von, ich finde, du hast auch die Energie angesprochen, die hier wirkt, nämlich, dass man, wenn da nichts mehr geht, wird man ja starr. Und blockiert sein ist auch so ein Verharren, so ein starr werden, unflexibel werden. Und du hast erzählt, ich weiß gar nicht, wie ich es gelöst habe, hast du gesagt. Du hast gesagt, ich weiß gar nicht, wie ich es gelöst habe, aber ich habe mir dann auch, das habe ich zumal, meine ich gerade rausgehört zu haben, korrigiere mich gerne, ich habe dann auch irgendwann gemerkt, vielleicht ist das auch ganz gesund, sich eine realistische Zeit für ein paar Entwicklungen zu geben. Was du jetzt mit 36, wo auch, ich sag mal, du eine gewisse Erfahrung und Reife erlangt hast, eher siehst als mit 26 vielleicht, wo du gedacht hast, das ist ein Ziel, ich will die jetzt haben, ich bin mega motiviert. Aber was dann vielleicht auch unmotivierend war, war sich eine ganz unrealistische Zeitspanne, nämlich eine sehr kurze dafür zu setzen, was wiederum Druck aufgebaut hat. Und Druck, wenn wir wieder an Energie denken, erzeugt Stagnation. Das sorgt dafür, dass wir nicht flexibel sind. Und ich hatte eben, als du so gesprochen hast, so total vor Augen, das Bild kam in mir hoch, im Fluss zu sein. Und als du davon gesprochen hast, zu sagen, ja, mit 36 und vielleicht und mal gucken, ob es dieses Jahr klappt. Also, es klang ja auch sehr optimistisch, ja. Ne, da habe ich auch gemerkt, da ist in dir so Confidence, dass du sagst, das könnte vielleicht, aber ich mache mir nicht mehr diesen Druck, dass das plötzlich im Fluss ist. Und ich habe mich da auch sehr drin wiedergefunden in deiner Erzählung eben, weil ich das auch von mir kenne, dass ich mich früher auch manchmal sehr mit so inneren Terminen gestresst habe. Also ich bin sowieso ein sehr organisierter Mensch, das weißt du ja. Es fällt mir leicht, Termine einzuhalten. Ich bin in der Regel pünktlich, wenn ich 5 bis 10 Minuten zu spät bin oder mal bei uns, dann sterbe ich 1000 Tode, weil ich das nicht mag. Und genau, also es fällt mir eigentlich sehr leicht. Ich bin selten zu spät, Dinge auch einzuhalten und umzusetzen. Habe ich auch gerade zu Beginn schon gesagt, ne? Dass das so ist und am Ball zu bleiben. Ich habe aber auch gemerkt, dass so eine, da habe ich mich früher manchmal sehr gestresst und dadurch bin ich dann auch unflexibel geworden, habe vielleicht auch gar nicht mehr gemerkt, so ganz, das, was ich hier gerade verfolge, ich kann das zwar durchhalten, aber ist das eigentlich das, was ich möchte? Noch? So habe ich mir das so vorgestellt. Manche Dinge stellt man sich im Kopf schön vor, muss sie mal erleben und stellt dann fest, ah, ne? Also eine Unflexibilität in der Entscheidung, möchte ich das noch, hat sich dann bei mir eher eingestellt, was auch sehr, sehr blockierend ist, ne, am Ende des Tages. Und ich habe auch mittlerweile, daran erinnerte mich das, was du gesagt hast, so, dass ich so mehr so im Fluss bin. Also mir fällt direkt als Beispiel ein, zum Beispiel, ich weiß, war jetzt eine Doppelung, Entschuldigung. Ich mache ja auch gerne eine Jahresendreflexion und Jahresziele. So, für meine Klientinnen versuche ich auch immer neue Methoden zu erschaffen. Da habe ich auch ein Workbook rumgeschickt und ich habe auch ein bisschen was auf Instagram veröffentlicht dazu. Aber was ich selbst immer mache, ist diese Year-in-Year-out-Methode. Also auf Instagram veröffentlicht, wenn das jemanden interessiert. Year-out ist auf dem letzten Slide von Jahresreflexion und Jahresziele. Das ist, wie ich auch mein Jahr plane. Und Year-in bedeutet, das bezieht sich auf die Reflexion, die habe ich nicht veröffentlicht. Das ist quasi die umgekehrte Reihenfolge von Year-out. Also, dass ich gucke, was ist in der Welt passiert, was ist in meinem Leben passiert, was waren meine vorherrschenden Gefühle und was war mein Motto, meine Essenz im vergangenen Jahr. Das ist auch ganz schön, das kann ich mal mit dem Vorjahr und dem Entwurf, was ich mir gewünscht habe, abgleichen. Und normalerweise versuche ich das wirklich entweder an Silvester oder davor zu machen, weil ich früher mal das Gefühl habe, damit muss ich muss doch so aufgeräumt ins neue Jahr gestartet sein. Dieses Jahr habe ich mich mehr im Fluss befunden, so wie du es beschrieben hast, und habe beschlossen, ich nehme mir meine Notizbücher dazu mit in Flieger nach New York. Ich bin ja an Silvester nach New York geflogen und fand so die Vorstellung total schön, das über den Wolken zu machen. Und Silvester war für mich ja auch länger, weil New York ist in der Zeit ja 6 Stunden, ich weiß gar nicht, wie man das sagt, vor hinter uns. Also die sind früher am Tag. Ne, die haben jetzt ist irgendwie 19 Uhr, die haben halt 13 Uhr mittags. Und das bedeutet, ich habe Silvester einmal im Flieger erlebt nach deutscher Zeit und dann habe ich es einmal nach New York Zeit noch ein paar Stunden später erlebt. Also hatte ich auch das Gefühl, Zeit zu haben. Ich saß so im Flieger und ich habe das auch ein mini bisschen gemacht. Also ich habe das gemalt, weil da gehören mir diese Kreise dazu. Und ich habe so ein paar Grundgedanken aufgeschrieben, aber ich habe auch gemerkt, als ich im Flieger saß, dass ich so, also ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Wenn man auf einen anderen Kontinent fliegt und wenn man außerdem auch das dritte Mal Langstrecke fliegt in seinem Leben, so wie ich jetzt. Dann, und ich habe das Glück, dass ich Business Class fliegen konnte, also ist das auch besonders. Das ist jetzt nicht ein Flug, wo du dich wegknallst und sagst, Hauptsache ich komme an, sondern das ist ein Flug, wo du da sitzt und viele tolle Dinge erlebst. Es gibt tolle Getränke, es gibt tolles Essen, du kannst den Sitz warm machen, das probierst du alles aus und ne, also ist ja wirklich so spannend und schön. Jetzt bin ich ja außerdem ein sensibler Mensch, das heißt, meine Reizschwelle ist geringer als die anderer. Ich habe, wenn viele Reize auf mich wirken, bin ich schneller erschöpft. Und ich saß da und hatte so diese ganzen tollen, positiven Reize, so dieses, da steht New York und du fliegst da jetzt hin und du erlebst diesen Bereich im Flieger und du kriegst da tolles Essen und es gibt irgendwie einen Sekt und in meinen Pralinen steckte noch so ein Silvester-Ding drin. So total schön. Dann lernst du noch vielleicht wen Nettes kennen und redest mit dem. Und ich war so, das war so viel, so in meinem Herz und in meinem Kopf, aber gut viel, dass ich gar nicht in der Stimmung war, das wirklich zu machen, diese Jahresreflexion. Und ich habe dann beschlossen, dass es voll okay ist und dass ich mittlerweile auch meinem Körper vertraue, wenn der meldet, zu viel. Also da hätte früher hätte mein Kopf, mein Körper bewältigt und hätte das durchgezogen so. Und das ist aber nicht im Fluss, das ist wieder unflexibel, starr und blockierend werden. Und im Fluss war zu entscheiden, ich schreibe jetzt mal das, was ich schon weiß, was ich für nächstes Jahr mein Thema ist und mir wünsche, das schreibe ich schon mal auf. Und dann ein, zwei Dinge, die mir anfallen und auch vom letzten Jahr. Und es ist voll okay, das dann auch erstmal so zu lassen, weil ich mir vertraue und weiß, ich nehme es zum richtigen Zeitpunkt, jetzt im Januar, im Fluss, mir wieder hin. Du nickst gerade schon so schön. Du weißt, was ich meine, ne?
Ja, weiß ich tatsächlich ganz genau. Und zwar, genau das ist mir halt auch passiert. Und ich habe das Gefühl, irgendwann hast du das Selbstvertrauen und das Selbstbewusstsein, dass wenn dein Körper dir gerade sagt, boah, nee, ist jetzt nicht, hey, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Das Wichtige ist einfach nur, dass du dich dann, wenn du soweit bist, wirklich dann einfach mal, da haben wir auch schon drüber gesprochen, wenn man halt keinen Bock hat oder sowas auf irgendwas. Fang einfach mal an, setz den Timer 5 bis 10 Minuten und dann
War
wirst
deine gute Methode, sich einen Timer stellen zu sagen, 3 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten
Ja.
mache ich das jetzt und dann
Ja.
gucke ich mal. Dann hast du nämlich gesagt, in den meisten Fällen bricht man es gar nicht ab, sondern hat dann Lust weiterzumachen.
Richtig, genau, weil also bei mir ist das halt, wenn ich jetzt hier zu Hause unten bei uns im Keller Sport mache, ich habe halt gar keinen Bock, mich für 5 Minuten umgezogen zu haben, bin angeschwitzt, habe mein blödes Warm-up gemacht, um dann zu sagen, nee, ich gehe jetzt hoch. Und Ende des Resultats war, ich habe letztens aus Versehen 2 Stunden Sport gemacht, kam hoch
Cool.
und konnte 3 Tage lang nicht laufen.
Okay, nicht
Ne?
so cool.
Aber, nee, aber was ich eigentlich damit sagen will, ne? Nur weil man mal was nicht macht, heißt das nicht, dass man versagt hat und dann einfach alles abbrechen muss. Das ist halt wie so eine Aktie. Ne? Habe ich, glaube ich, auch schon mal,
Ja,
ich habe jetzt
guter
hier viele
Vergleich.
Sachen, oder wie ein Berg, was du erklimmen willst. Ne? Es geht halt ganz lange hoch und irgendwann geht es auch wieder ein bisschen runter, was okay ist, um dann wieder ganz nach hoch, noch weiter hochzugehen. Ne? Und das ist halt wirklich in Ordnung und das muss man sich halt auch eingestehen und dieses Vertrauen entwickeln, wie du das jetzt auch gesagt hast, dass man halt einfach sagt, okay, war jetzt so, mein Körper braucht das, ich höre jetzt auf meinen Körper und mache genau das und werde mir aber selbst sagen, ich werde das jetzt nicht alles über den Haufen werfen. Ne?
Der Schlüssel ist Selbstvertrauen.
Ja.
Und wenn ich mir nämlich vertraue, dann brauche ich auch niemanden, der mich mit irgendwelchen schmissigen Sätzen auf meinen Kopf quasi einschlägt, weil ich mir vertraue. Ich brauch es dann nicht angetrieben zu werden.
Ja.
Ja,
Das ist dann auch ganz einfach, ne?
ja.
Plötzlich, wenn man genau diese Erkenntnis hat, ist das so, Man fragt sich ja häufig so nach links und rechts, sieht man die ganzen Leute, die alle ihre Vorsätze schaffen und die Ziele erreichen, egal welche das auch sind. Und wenn man selbst diese Person wird, merkt man eigentlich, das ist halt dieses typische Lifestyle, ne? Das geht halt dann wirklich dahin über, deine Lebensart zu werden. Und es ist halt nicht anstrengend, ne? Weil du machst das ja gern. Und wenn du es nicht gerne machst, dann würde ich mir über die Ziele nochmal Gedanken machen.
Genau, das ist ein wichtiger Punkt, nämlich, dass wir, wenn wir blockieren, dann erforschen können, was in mir will hier gerade etwas anderes und oder noch etwas geklärt haben, bevor wir starten können. Das ist das Zweite, weil du mich eben nach Tipps gefragt hast. Also, ne, Tipp Nummer eins, Selbstvertrauen aufbauen durch korrigierende Erfahrungen mit mir selbst. Also, was wir gerade beschrieben haben, sind korrigierende Erfahrungen, die ich mit mir selbst mache, weil ich, indem ich mich getraut habe, loszulassen, die Erfahrung mache, dass ich mich auf mich verlassen kann, dass es nicht weg ist. Ne,
Ja.
was so diese, das immer so dieses Du, ne, was hast du aufgeschoben, ist gleich aufgehoben, so dieser
Genau.
Satz, das wird ja auch manchmal von so Leuten so propagiert, was einen so irgendwie so an die Kandare immer nimmt. Also sich das zu trauen, die Kandare loszulassen und dadurch eine korrigierende Erfahrung mit sich selbst zu machen und dadurch Vertrauen in sich selbst aufzubauen. Und Methode zwei ist, hinzugucken, entweder in einem Mentalcoaching, der Therapie oder alleine. Das kann auch durch Journalen oder auch durch Gespräche mit jemandem, der, weißt du, wenn du einen sehr guten Freund, eine sehr gute Freundin hast, ne? Ich könnte das jetzt auch mit dir zum Beispiel machen, dass wir darüber reden. Da kann man sich ja auch viel reflektieren, weil da ja auch viel kommt. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich mit dir rede, da kommt auch viel, was mir hilft, was mir gut tut, was auch Anregungen sind. Du sagst auch Dinge, die ich vielleicht gar nicht gedacht habe, ne? Und sich da wirklich die Frage stellen, gibt es etwas, wovor ich mich fürchte? Was befürchte ich, dass passiert, wenn ich dieses Ziel erreiche? Ne? Das kann sein, dass ich befürchte, und das ist tatsächlich eine sehr häufige Befürchtung, dass mir das wieder weggenommen wird. Dass ich das wieder verliere und das würde schrecklich wehtun. Vielleicht ist es dann weniger schmerzhaft, es gar nicht erst zu erreichen. Das kann sein, dass man, unser Körper ist schon sehr intelligent, der schon weiß, wir müssen noch was lernen, bevor wir das erreichen können. Es gibt hier noch was zu tun für uns. Und indem wir blockieren und innehalten, sorgt so unsere Psyche, das ist auch meine Erfahrung, in so einem selbstheilenden, also die Psyche versucht immer, sich selbst zu heilen, der Körper auch. Die versucht in so einem, durch diese Blockade, in so einem selbstheilenden Prozess zu sagen, wir brauchen hier noch was. Das ist du bewusst weißt das gerade noch nicht, aber ich weiß schon, dass wir noch ein paar Fähigkeiten schulen müssen, bevor wir bereit sind dafür. Und mit Fähigkeiten meine ich häufig so psychologische Fähigkeiten, Beziehungsfähigkeiten, Konfliktfähigkeiten, Beziehungsfähigkeiten auch mit uns selbst. Ne, zum Beispiel zu lernen, wie ich Emotionen gesund reguliere oder mit Zweifeln umgehe. Und dann kann es auch sein, dass wir tatsächlich auch hingucken dürfen und sagen dürfen, das, was ich mir da aufgeschrieben habe, ist das eigentlich was, was mein Herz auch will? Oder ist das nur was, was meine Mama will? Oder Tante Uschi? Das ist nämlich auch eine Falle, in die wir tappen können. Je nachdem, wie sehr wir schon mit uns verbunden sind, sind wir stark mit uns verbunden, haben wir ein starkes Selbstvertrauen, ist es uns deutlich weniger egal, was andere über uns denken. Es kommt aber auch gleichzeitig ganz stark darauf an, wie ist die Familienkultur, in der wir groß geworden sind, ist uns da sehr stark beigebracht worden, dass es wichtig ist, was andere denken. Ist da klar gesagt worden, was akzeptabel ist und was nicht? Oder gab es Raum, einen toleranten Raum, in dem sich jeder entwickeln durfte und bestärkt wurde? Aber auch die Schule des Lebens, ne? Also wirklich ganz klassisch, denk an deine Grundschule, denk an deine KlassenlehrerInnen, an deine KlassenkameradInnen. Also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich erinnere mich ganz klar an total hanebüchene Moralvorstellungen und Regeln, die da galten. Und das prägt einen mit. Und da hast du auch unbewusst Dinge übernommen, was akzeptabel ist und was nicht. Und es kann sein, dass du dann Träume oder Wünsche oder Ziele aufschreibst, wo du eigentlich unbewusst diese Menschen mit zufriedenstellst, die dir vielleicht total wichtig sind. Vielleicht sind dir diese Menschen auch gar nicht wichtig, weil es wirklich die Lehrerin von früher ist, zu der du schon gar keinen Kontakt mehr hast. Aber so als Stimme oder als Gesellschaftsstimme schwirrt die so rum, aber gar nicht dein Herz und dich selbst.
Das habe ich zufälligerweise jetzt heute selbst auch gelesen. Viele Sportler in einem gewissen Alter, auch ich zum Beispiel, trauen sich nicht einfach aufzuhören. nehmen sich das vor und sagen, das ist jetzt meine letzte Saison und trauen sich nicht aufzuhören, weil sie Angst haben vor dem, was danach kommt, weil da ja erstmal ganz lange vielleicht eine Leere ist, eine ganz tiefe. Oder dass man vielleicht jahrelang eine Sportart gemacht hat, die entweder einem so viel gebracht hat, dass sie ja so dolle fehlen würde, oder dass man vielleicht sogar in eine Sportart reingezwungen wurde, als junges Mädchen schon, und das einfach gemacht hat, weil andere das von einem wollten und man wollte sie dann nicht mehr enttäuschen. Also das hatte ich halt auch so ein bisschen als Blockade im Kopf, wenn man sich so irgendein Ziel vornimmt, ne? So mal in die andere Richtung gedacht. Es gibt ja auch
Ja, aber ich finde,
Ziele.
da sagst du auch was ganz Richtiges, weil für mich klingt das so, ich stelle mir gerade so direkt die Situation vor, ich bin Sportlerin, ich nutze vielleicht wirklich diesen Jahreswechsel und auch die Winterpause, um mir jetzt Jahres- oder Saisonziele für dieses Jahr, was ich da erreichen möchte, sportlich aufzuschreiben und fühle mich dann total unsicher, möglicherweise auch direkt blockiert bei dem Gedanken, ist das meine letzte Saison oder hätte ich eigentlich vielleicht letzte Saison schon aufhören sollen und will ich das hier überhaupt noch machen? Also so auch die übergeordnete Frage, was treibt mich hier eigentlich gerade an? Weil das ist ja nochmal wirklich eine ganz, ich sag mal, andere Situation als die, die wir gerade zu Beginn besprochen haben, wo wir jetzt davon ausgegangen sind, dass eine Sportlerin, die ist mitten in ihrer Karriere oder es ist vielleicht auch jemand, wenn man es aus dem Leistungssport rausnimmt, jemand, der beruflich wie eine Leistungssportlerin so Ziel hat in der Karriere unterwegs ist und einfach so das Leben so mittendrin angeht und da ist von Ende und Rente und also ob es eine Sportlerinnenrente ist oder eine spät- oder eine berufliche Rente, egal, das ist gerade gar nicht Thema. Aber die Situation, die du gerade beschrieben hast, ist ja wirklich, ich bin Sportlerin und meine Sport SportlerInnenrente steht jetzt vor. Und ja, das ist unter Garantie was, wo man auch sagt, da will man vielleicht gar nicht so hingucken oder da verdrängt man auch oder guckt sich Dinge nicht an, weil das Angst macht, logisch.
Ja, ich hatte ja letztes Jahr, also nach meiner Verletzung habe ich ja gesagt, ich höre mit allem auf, ich habe keinen Bock mehr, das kann nicht sein, mein Körper verlässt mich und so, ne? Das war eine Übersprungshandlung, das habe ich jetzt mittlerweile auch gelernt, das war auch Quatsch. Sonst hätte
Habe ich
ich
dir ja auch
nämlich,
gesagt, du sollst drüber schlafen.
genau, letztes Jahr habe ich ja dann noch sehr erfolgreich ja auch den MVP-Titel geholt in der ersten Bundesliga. Das hat mir dann nochmal gezeigt, hey, hast du immer noch drauf? Aber der Gedanke ist ja immer noch dann da, wenn man den einmal hat, ne? Und für mich hat sich halt das jetzt so herauskristallisiert, dass ich halt weiß, okay, irgendwann wird mein Körper sagen, hey, Football geht einfach nicht mehr. Jetzt habe ich mir halt noch eine zweite Sportart ausgesucht und das ist Flag Football, weil das einfach mit weniger Kontakt verbunden ist. Also somit habe ich da die wenig also weniger Risiken. Aber weil ich beim Tackle Football einfach so treu bleiben will, fange ich jetzt halt an zu coachen. Ne, und merke jetzt auch so sukzessive nach und nach, je mehr Gedanken ich da rein investiere, wie schön das eigentlich ist. So eine zweite Blüte nochmal von der Sportart, weil man sie nochmal von der anderen Seite
Ach,
betrachtet.
schön beschrieben.
Und alles, was ich die letzten Jahre oder in den letzten Jahrzehnten gelernt habe, kann ich halt anbringen. Ne? Und das kann man jeder, der vielleicht jetzt auch mal so, vielleicht so ein bisschen sagt, boah, ich weiß nicht, ob ich weitermachen soll oder nicht. Vielleicht muss man ja nicht komplett aufhören, vielleicht muss man einfach nur die Perspektive wechseln. Ja.
Ja, das ist ein schöner Satz, wo du gerade gesagt hast, Perspektive wechseln, weil ich finde auch die Vorbereitung, die du da getroffen hast, die, ich kann mir vorstellen, die erleichtern es dir, deinen Sport auch noch als Spielerin zu machen, weil du weißt, dass du nicht hart fallen wirst. Also es wird auf jeden Fall wehtun, als Spielerin aufzuhören. Das lässt sich auch nicht schön, auch nicht wegreden. Und es wird auch nie die Situation aufkommen, dass es nie wehtut. Dafür liebt man das so sehr, wenn man das auf dem Niveau macht wie du. Und ich denke, da wird sich auch jede, die zuhört und die den Sport auf dem Niveau betreibt, auch finden mit diesen Worten, die ich gerade genutzt habe. Aber du hast dir wie so ein Auffangnetz aufgespannt, dass du weißt, du fällst nicht so tief, weil du eine zweite Blüte, ist was dich erfüllt, diesem Sport in einer anderen Form verbunden bleibst und auch das, was du bereits gelernt hast, dort einbringen kannst. Das kann ja eine Trainerinnenkarriere sein. Das kann, also ist für dich jetzt auch so und das passt auch sehr gut. Also auch weil du ja vorher schon Führungsspielerin gewesen bist, das ist irgendwie, finde ich, auch so eine sehr natürliche Weiterentwicklung. Das kann aber auch alles Weitere sein. Also es kann ja auch sein, dass jemand sagt, man eine sportliche Leitungsstelle engagiert sich im Verein, geht in den Athletikbereich oder in den sportpsychologischen Bereich, macht eine Coaching-Ausbildung, solche Dinge. Und das glaube ich, hilft auf jeden Fall, eine Angstblockade auch zu lösen. Also das, was du ja gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich eine Angstblockade. Ich habe Angst davor, dass was endet und deswegen kann ich da gar nicht hingucken und das nicht planen. Und jetzt hast du so gesagt, ja, aber man kann ja was finden, was mich auffängt und was mich sogar auch glücklich macht und mal mindestens tröstet. Und das löst ja auch Angst. Das ist ja tröstlich. Und das bringt dann auch alles wieder so in diesen Fluss, dass ich mich dann vielleicht doch traue, in diesen Sportbereich nochmal zu gucken und zu sagen, ah, okay, jetzt weiß ich, ich würde nicht so tief fallen. Da gibt es noch was. Das kann ja auch übrigens sonst ein tolles Studium sein, für das ich dann mal Zeit habe, ne? Und das vielleicht auch irgendwas mit Sport zu tun hat und wo ich das auch wieder so eine Verbindung habe. Und dann hilft mir das eben, weil ich weiß, da ist noch was, so dann doch meine Jahresziele anzugucken und zu sagen, okay, wenn ich jetzt mal überlege, das könnte vielleicht meine letzte Saison sein. Was möchte ich in der denn erleben? Und dann kann ich mich plötzlich damit befassen, weil es mir nicht mehr so viel Angst macht.
Okay. Ja, das ist ja dann wieder so ein Flow, ne? Also auch, da sagtest du ja vorhin schon, dass wenn der Körper einem diese Signale gibt, dass man drauf hören soll, dann ist das halt dann auch mal die zwickende Hüfte oder das knirschende Knie oder so.
Ja, das ist auch erforscht, ne? Also Emotionen sind ja Energie in Bewegung, Emotion. Und alle Emotionen haben einen energetischen Anteil. Also zum Beispiel wollen sie ja auch, dass wir was tun. Also manche, viele Emotionen sind ja auch, haben ja, das ist eine Motivation, dass wir irgendwas damit veranstalten. Und wenn wir sie unterdrücken oder wegdrücken und ihnen ausweichen, und das ist ja bei einer Blockade so, dass wir uns das nicht anschauen, dann bleibt diese Energie im Körper stecken. Und da gibt es, weil ich gerade sage, das ist erforscht, da gibt es eben Studien zu, die zum Beispiel zeigen, dass Menschen, die ein vermeidendes Nervensystem haben, also die zu der vermeidenden Seite auf dem Nervensystemspektrum neigen, also dazu, dass unter Stress ihr Nervensystem deaktiviert und sie, wenn sie gestresst werden, als Reaktion darauf Emotionen wegdrücken und verdrängen, statt sie zu verarbeiten und anzuerkennen, ne, weil sie haben gelernt, das Verdrängen, das ist ihr Bewältigungsmechanismus, den sie bisher gelernt haben. Und ihr Nervensystem macht das ganz automatisch. So, dann bleiben die Emotionen eben stecken im Körper. Und viele Menschen mit diesem Nervensystem leiden unter chronischen Schmerzen, haben mysteriöse Erkrankungen und sind eher verletzt. Das hat man in den Zusammenhang rausgefunden. Also es ist genau wie du sagst. Also es ist ja auch so logisch, du musst ja nur mal daran denken, dass du sagst, oh, okay, das gucke ich mir nicht an, das gucke ich mir nicht an, Scheuklappen. Und du weißt genau, es lauert im Hintergrund. Wie sich das in deinem Körper anfühlt, du musst ja an irgendeiner Stelle dicht machen dafür. Und dann wirst du fest. Und da wird dir schon jeder Physiotherapeut sagen, oh, oder hast du aber einen festen Oberschenkel oder, ne? Und das merkst du auch selber an dir, ne? Dass du merkst, ich bin. Da bin ich auch belastet, weil das belastend ist. Übrigens kostet das auch Energie. Also Energie, die dir an anderer Stelle flöten geht. Es kostet unheimlich viel Energie, Dinge zu verdrängen und sich nicht anzugucken. Und das bedeutet auch, dass dein Körper weniger Energie zur Verfügung hat, um zum Beispiel zu heilen, was auch wiederum Krankheiten begünstigt.
Ja, das stimmt. Ich muss direkt an das Bild denken, was du vor einiger Zeit mir mal geschickt oder wie sogar, glaube ich, gepostet haben mit den verschiedenen, war das Farben, also Körpertemperaturen oder Energiewellen. Ich bin mir nicht sicher, könntest mich gerne
Meinst du
korrigieren.
das, wo ich dir so eine Energiegrafik geschickt habe, wo im
Genau.
Körper man welche Emotionen mit eben Wärmebildkamera
Ja,
sehen kann?
genau. Kann man das daran irgendwie auch erkennen, wenn man jetzt irgendwie im sportlichen Kontext hat, so eine Blockade hat, dass sich das dann gezielt, je nachdem, was für eine Art Energieblockade nenne ich jetzt einfach mal, wie sich das zeigt? Also du sagtest ja irgendwie, Angst ist dann, weiß ich, im Kopf oder.
Genau, da gibt es so, also du kannst ja selber auch mal in dich reinfühlen, wenn du was spürst. Die Angst ist ja mehr so, dass die so in der Bauchgegend rumort. Die Scham, glaube ich, die sitzt so hier, ich muss es auch aus dem Kopf sagen, meine so hier so bei der Stirn. Die Kränkung im Hals, ne, da fühlt man sich so zugeschnürt, wenn man gekränkt ist. Traurigkeit ist auch oft so oberer Bereich und geht mit in den Hals. Ja, ich muss irgendwie, ja, um deine Frage irgendwie auch korrekt zu beantworten, ich musste daran denken, dass wenn man dicht macht, dann merkt man das selber daran, dass in deinem Körper deine Gesichtsmimik einfriert, also du weniger Mimik hast, das kann man auch von außen sehen, und der Körper auch dicht macht, der wird starr und alles wird kalt. Und was du dann vor allem fühlst, ist sehr wenig, also Taubheit. So dass da wenig Wärme, wenig Fluss ist. Und ich denke, was mit dieser Taubheit und dem wenig einhergeht, ist häufig, zumindest das berichten mir auch KlientInnen, also es ist auch meine Beobachtung, Traurigkeit und Wut. Die würden das häufig, also Menschen, die eben auch mit einem vermeidenden Nervensystem zum Beispiel als Standardstressreaktion dicht machen, würden häufig beschreiben, also die hätten Schwierigkeiten, ihre Gefühle zu beschreiben. Das ist nämlich das, was man dann auch lernt und übt, überhaupt wieder ein Vokabular für Emotionen zu entwickeln. Und da hilft es eben auch, die im Körper zu verorten und zu sagen, okay, mein Oberschenkel wird gerade fest und ganz dick. Das sagt mir über mich, dass ich folgende Emotion fühle. Und das gibt mir folgende Informationen über mich, zum Beispiel. Aber Menschen, die eben so dicht machen, die würden ausdrücken, sie fühlen gar nichts, was nicht stimmt, weil wir können nicht nichts fühlen, aber es ist so taub und unterdrückt. Und häufig ist da Wut. Und das ist oft eine Emotion, die wir nicht das Gefühl haben, die dürfen wir nicht nennen, weil sie so unangemessen häufig als unangemessen gilt. Und dann ist es.
Kann man sie auch mit Frust vergleichen?
Ja, absolut,
Okay.
absolut. Wut und Frust sind total, also vielleicht, wenn man sogar ganz genau hinguckt, würde man sagen, es ist in echt sogar Frust. Und da gehört dazu Verzweiflung. Und da gehört dazu Traurigkeit. Aber Traurigkeit ist so verletzlich. Und wenn ich dicht mache, darf ich stark sein, dass ich sage Wut, weil Wut ist stark. Und Frust ist schon, und die Verzweiflung, und das ist, ne, da muss ich ja eigentlich dann wieder. Wenn ich das sage, dann erkenne ich plötzlich ja doch Emotionen an und dann werde ich wieder weich. Eigentlich, ne? Also so, deswegen eigentlich, worüber wir gerade sprechen, ist, wenn du merkst, du bist blockiert, dann guck auch mal bei deinen Emotionen hin. Und was da sehr hilfreich ist, ist zum einen diese Körperarbeit, die wir gerade so, ich finde auch in guten Beispielen genannt haben, auch durch deine tollen Fragen dazu. Und es gibt so Emotionsräder. Das kann man, also google das ruhig. Die sind natürlich auch in vielen Büchern, aber die kann man auch googeln, weil was uns manchmal fehlt, ist auch Vokabular. Dass wir sagen, nee, Wut trifft es eben nicht. Und dann hast du gerade gesagt, was ist denn mit Frust und was ist denn mit Verzweiflung? Und da ist auch Scham. Ja, wenn ich mir mal so ein Emotionsrad angucke, also das ist in der Psychologie recht verbreitet, das sind Emotionen auch gruppiert, dann habe ich plötzlich mal Vokabular und es ist absolut anerkannt. Und erforscht, dass wenn wir Emotionen benennen, wir sie auch verarbeiten, weil unser Gehirn dann etwas begreifen kann, weil es Worte dafür hat. Also es hilft beim Verarbeiten zu sagen, wow, das ist Traurigkeit. Das ist, ich frage auch, wenn ich habe Spielerinnen, die mir schreiben, ich höre auf, so wie du, ne? Ich höre auf, ich schnauze voll, es lohnt sich nicht. Nee, ich mache das nicht mehr, wenn die so dicht machen. Dann ist meine erste Frage, sprichst da du oder spricht da die Verzweiflung?
Hast du genau so gesagt? Das stimmt.
Siehst du?
Krass.
Genau.
Ja, stimmt. Weil wenn man das nämlich dann benennen kann, was es ist, dann kann man es auch lösen.
Genau, und darum geht es ja, ne? Also diesen unbewussten Teil, diese unangenehmen Gefühle, die man so in eine Kiste und einen Deckel drauf und ab in den Keller, die blockieren. Und wenn ich mir die bewusst mache, und zwar in so Schritten, dass es für mich okay ist, dass ich das aushalten kann, also kleine Schritte, dann integriere ich sie in mein Selbst. Und das bedeutet, dass sie nicht mehr gegen mich arbeiten, weil sie anerkannt und gehört wurden und Raum bekommen haben. Da gibt es auch nichts, was albern wäre oder irrational oder das ist alles, es ist in Ordnung, Angst zu haben. Es ist in Ordnung, dass da Scham ist. Wir würden gar nicht glauben, bei wie vielen Menschen in so einer Situation Scham ist. Und dann schämen wir uns dafür, dass wir uns schämen. So, ne? Also es ist so wichtig, uns das Trauen, uns anzuerkennen. Und das kann ich eben, das haben wir ja vorhin auch schon mal gesagt, machen, indem ich dazu journal, also aufschreibe, was auch erwiesenermaßen sehr gute Methode ist, was aber auch ganz besonders hilfreich ist, es tatsächlich sich dabei begleiten zu lassen von einer Coach oder einer Therapeutin, weil die nämlich auch den sicheren Raum hält und anbietet, dass du nicht überfordert wirst. Das ist ja auch häufig der Grund, warum wir uns Blockaden oder Emotionen nicht angucken, weil wir Angst haben, dass sie uns überwältigen. Und wenn aber jemand da ist, der uns koreguliert, der den Raum halten kann, der uns auch merkt, wann wir nicht mehr können, dann lernen wir, dass wir davon nicht überwältigt werden und dass wir es aushalten können und dass jemand bei uns ist. Und das kann sonst auch eine gute Freundin oder ein guter Freund sein.
Mhm.
Ne, wir heilen in Beziehungen und nicht in der Isolation. Und das gilt eben auch, wenn wir Blockaden lösen, würde ich schon auch sehr dazu raten, neben der Möglichkeit, alleine zu arbeiten, was sicherlich auch sinnvoll sein kann, um seine eigene Stimme zu hören, mit einzubeziehen, mit jemandem zu reden oder sich dabei wirklich Unterstützung zu holen, wenn ich das merke, dass ich festsitze. Und das kann man ja oft ganz klar benennen, ne? Dass man
Ja.
merkt, dass man festsitzt.
Ja, es ist ja, also bildlich gesprochen, ist es ja wie der Physiotherapeut, der die Blockade löst, ne? Alleine
Ja.
kommt man vielleicht an die Stelle einfach nicht dran.
Ja, total, hast du recht, genau, schönes Bild.
Ja.
Ja. Ich habe gerade überlegt, glaube ich, dich nochmal nach einer eigenen Erfahrung frage.
Hast du denn vielleicht noch eine Erfahrung, so persönlich?
Also ich habe im Leben immer gemerkt, dass man schon merkt, wenn man in die falsche Richtung läuft. Also man will das ja manchmal erst gar nicht so wahrhaben. Und wir haben ja auch ein intelligentes Gehirn, das viele Argumente liefern kann, ne?
Ja.
Aber wenn man anfängt, sich, also ich finde auch, es klappen dann Dinge, ich bin fast ein bisschen vorsichtig, das zu sagen, weil manchmal nutzen auch Menschen, also Dinge klappen ja auch natürlich nicht immer auf Anhieb. Manche Menschen nutzen es auch so ein bisschen, um zu sagen, naja, dann ist es vielleicht nicht für mich bestimmt. Also sehr gerne auch Menschen mit einem vermeidenden Nervensystem, Lieblingsspruch, es klappt nicht, ja, dann ist es vielleicht auch nicht für mich. Und was der Hintergrund ist, wenn die das sagen, sie riskieren ja auch nichts. Ne? Also sie riskieren nicht zu scheitern. Wenn ich, vor allem, wenn ich Entwicklungen vorschiebe, die normal sind, weil was klappt denn bitte auf Anhieb? Bei schwierigen Dingen, bei großen Träumen, wo denn? Und dann kommt immer, dann ist das vielleicht ja auch nicht für mich bestimmt. Das ist also so ein Lieblingssatz. Also es ist so lustig, weil den sagen, also es gibt wirklich so Dinge, die sagen vermeidende Menschen, als würden die aus dem Katalog vorlesen. Sehr häufig. Und ängstliche Menschen, als würden sie aus dem Katalog
Ja,
vorlesen.
ja.
Das habe ich nicht so. Vermeidende Menschen, ich bin fein damit, das nervt mich. In Wirklichkeit geht es um ganz viele Emotionen, die sie nicht benennen. Du lachst es schon so, ne? Also es ist
Ja,
ja.
kennt man, hat man selber schon gesagt oder man kennt jemanden, der es gesagt hat. Ja, klar, natürlich. Und man weiß auch ganz genau, dass man das, was man in dem Moment gesagt hat, eigentlich so gar nicht ernst meint, sondern man will das schnell wegspielen und ja, irgendwie in diese Kiste stopfen, ne? Ja.
Genau. Ja, und da werden wir ja auch, da werden wir noch Folgen jetzt zu machen im
Ja.
Folgenden, wo es eben auch um so ein paar Charakteristika geht, also natürlich, das sind alles, ich sag mal, von der Psychologie erforschte typische Merkmale, Verhaltensweisen, die treffen auch nicht auf jeden zu, auch in unterschiedlicher Ausprägung. Am Ende ist jeder individuell, ne? Aber es gibt so ein paar Merkmale, wo man sagt, so, da kann man es ganz gut sehen, da kann man sich auch vielleicht mal wiedererkennen und dann, wenn ich mich erkenne, kann ich mal gucken, ob ich vielleicht eine andere Lösung finden möchte, weil zu behaupten, ja, dann ist es nicht für mich bestimmt, bringt einen wohin, bitte? Ne?
Ja.
Also ja, so das ist so, das ist eigentlich ist ein Selbstschutz vor Verletzlichkeit. Dann musst du auch nichts riskieren. Da kannst du sagen, lag ja nicht an mir. Also hast aber nichts gewagt.
Ja.
Und deswegen meinte ich gerade, da wäre ich so ein bisschen vorsichtig mit. Ich finde, man merkt, wenn man sich verrennt. Ich finde schon, man merkt, wenn man sich an was krallt, wo man tief im Inneren eigentlich weiß, das ist es nicht. Also das ist bei mir sehr klar geworden, als ich mit meiner Jura-Ausbildung fertig war und einen Juraberuf hätte ergreifen müssen, so als nächsten Schritt, und sich alles in mir dagegen gesperrt hat, hätte ich das auch auf Biegen und Brechen nicht tun können. Also da war wirklich dieses Gefühl von, ich habe das Ende der Fahnenstange erreicht. Das Maximum, was mein Körper mitgemacht hat, war, diese Ausbildung abzuschließen. Wenn ich jetzt daran denke, wie sich Psychologie für mich anfühlt, dann ist das ah, vollkommen anderes Gefühl. Da muss ich mich auch zu nichts zwingen. Also natürlich gibt es auch mal Tage, wo ich, weiß ich nicht, sage, Mensch, da hätte ich jetzt vielleicht lieber Zeit für Sofa, Buch oder Freunde oder Beziehungen, statt jetzt vielleicht am Schreibtisch zu sitzen und eine Buchhaltung zu machen. So, aber selbst die Buchhaltung fühlt sich dafür immer noch besser an als alles andere, was beruflich sich bei Jura, wie sich das angefühlt hätte. So.
Ja.
Und da ist es, glaube ich, auch wichtig, mal so in sich zu fühlen und so seinen eigenen inneren Gradmesser zu entwickeln und auch zu trainieren und zu spüren, wie ist das denn für mich? Und du weißt auch, wenn du Ausreden benutzt, ja, du weißt, wenn du sagst, oh, das ist vielleicht nicht für mich bestimmt, dass es Selbstschutz ist. Du weißt es doch.
Ja.
Ja. Und kann man für einen Moment machen, um sich sicher zu fühlen, aber da kommen wir halt nicht weiter mit. Und ich sage auch übrigens im Coaching, es hat alles seine Zeit und es ist okay, wenn Dinge Zeit brauchen, weil es geht am Ende darum, dass du dich sicher genug fühlst. Aber was ich nicht mitmache, ist Selbstbetrug und Selbstbelügen. Da machen wir bleiben ehrlich. Und bei Blockaden geht es ja auch um so eine vielleicht unangenehme Ehrlichkeit. Aber ich kann auch versprechen, daran geht niemand kaputt und du wirst nicht daran zerbrechen. Es lohnt sich schon, dahin zu schauen.
Schöne Worte.
Ich danke dir sehr.
Ich danke dir. Es war eine schöne Folge.
Eine schöne Jahresbeginnfolge.
Ja.
Und genau, also Teaser Nummer eins. Wir werden uns in den folgenden Folgen viel mit dem Nervensystem nochmal beschäftigen, um das für euch, also uns auch den verschiedenen Nervensystemen uns mal genauer angucken, sodass das vermeidende Nervensystem eine Folge bekommt und das Ängstliche, damit ihr so ein bisschen gucken könnt, oh, wo bin denn ich? Das hat was mit Emotionsregulation zu tun, ne? Dass man was lernt und versteht, um seine innere Landkarte zu entdecken und dann auch dazu passen, dass wir in den Folgen auch machen, Methoden zur Emotionsregulation mitzugeben und auch ein paar praktische Erfahrungen aus unserem Leben, wie immer. Außerdem im Januar, Ende Januar, nehmen wir auf unsere Folge mit unserer Gästin, einer Spielerin, einer Fußballspielerin. Da werden wir auch bestimmt demnächst mal anteasern über einen Instagram-Post, wer das so ist.
Aber sowas von.
Und wir freuen uns sehr darauf und freuen uns sehr aufs Aufnehmen. Sind ihr auch ganz dankbar, dass sie da bereit ist, ihre Gedanken mit uns zu teilen und auch mit euch, unseren Hörerinnen.
Es geht munter weiter mit, haben wir ja letztes Jahr schon gesagt, bleiben sportlich, aber wir gehen auch in eine andere Richtung noch mit und versuchen jetzt auch einfach alles mitzunehmen, was so den Menschen betrifft irgendwie, ne? Psychologie wird ein großes Thema sein. Ja, ich freue mich extrem drauf, vor
Ich
allem
mich
auch
auch.
auf unsere nächste Gästin. Ist nochmal Kompliment, wenn sie es hört. Ich freue mich wirklich doll.
Ja, sehr
Okay.
schön. Ja, und ich freue mich
Jo.
sehr, dass wir beide das so weitermachen und es dich da gibt an meiner Seite. Dann
Alles klar. In
bis
diesem
zum
Sinne,
nächsten Mal.
bis bald.
Tschüss.
Ciao.